Ich freue mich, dass ich wieder mal mit euch gemeinsam Gottesdienst feiern darf, mitsingen darf, den Herrn Jesus anbeten darf. Bin gerne heute Morgen hierher gefahren. Ich habe noch eine herzliche Einladung. Im November, und zwar am 23. wird Wolfgang Klippert wieder zu Gast sein bei uns und ein weiteres Seminar halten. Manche von euch waren auch im letzten Jahr bei uns. Ein Seminar für jedermann. Es heißt Vom Text ins Herz in die Hand. Es geht darum, dass jeder von uns irgendwo an einer Stelle Möglichkeiten hat, Gottes Wort in irgendeiner Art und Weise weiterzugeben. Und wie können wir so zum Beispiel nicht nur eine Predigt, sondern auch einen Impuls oder eine Andacht in der Frauenstunde, im Männerkreis, im Hauskreis, Kinderstunde, wo auch immer, wie können wir das sinnvoll aufbauen? Es ist für jedermann gedacht. Auf der Homepage bei uns unter Aktuelles könntet ihr das finden. Es ist für auf Kreisebene. Wir haben extra den Wolfgang angefragt, ob er nochmal herkommen würde. Freue mich nun, mit euch Gottes Wort zu betrachten. Ich habe mir etwas ausgesucht und möchte gerne mit euch erst einen Einstieg dazu nehmen. Ich empfinde, in der heutigen Zeit ist es vorrangig wichtig, sich gut zu verkaufen, sich gut darzustellen, um jeden Preis aufzufallen. Das ist der Weg zum Erfolg. Ich habe euch jemanden mitgebracht, ihr seht schon, Gina Lückenkämper. Wer von Ihnen, wer von euch kennt Gina Lückenkämper? Sind Sportbegeisterte unter euch, Läufer? Also ein paar haben sich gemeldet, sie ist Sprinterin. Gina Lückenkämper hat am 16. August 2022 als Außenseiterin bei der Europameisterschaft in München Gold gewonnen. 99 Meter von 100 Meter, es war ein Sprint, hat die Schweizerin mit dem typisch Schweizer Namen Mucinga Kambucci ausgesehen, als würde sie gewinnen. Gina hat auf den letzten Meter noch irgendwie aufgeholt und zeitgleich wurden sie gestoppt, wenn ihr das noch wisst, mit 10,99, eine super Zeit auf 100 Meter. Aber Gina Lückenkämper wurde als Siegerin erklärt. Obwohl die andere genauso schnell war, war sie nur Zweiter. Das Zielfoto hat entschieden. Warum wurde Gina als Siegerin erklärt? Mucinga Kambucci ist unspektakulär aufrecht geradeaus durchs Ziel gelaufen. Gina hat sich im letzten Moment nach vorne geschmissen, ihren Oberkörper und hat sich verdreht, die Schulter nach vorne. Und das hat irgendwie einen Millimeter ausgemacht im Zielfoto. Sie hat die Goldmedaille gewonnen. Der Preis war, es war Vollsprint, sie hat das Gleichgewicht verloren. Es hat sie dermaßen hingeschmissen. Nach den vielen Bildern und den Interviews, blutüberströmt, musste sie ins Krankenhaus. Bei den Interviews war sie außer sich, euphorisch, und war sich sicher, die Zuschauer waren nur wegen ihr ins Stadion gekommen. Kein Gedanke an die zweite, die gleich schnell war. Es ging nur noch um sie. Sie war auch jetzt wieder dabei bei der Olympiade in Paris diesen Sommer. Und sie hatte vollmundig angekündigt, weil sie ja im Training in den USA war, in einem ganz besonderen Trainingslager mit dem weltbesten Trainer. Sie ist Weltspitze. Den Vorlauf hat sie überlebt, Zwischenlauf, keine Chance, sich zu qualifizieren. Da sagte sie, die Geschwindigkeit, die sie drauf hat, konnte sie einfach jetzt in dem Moment nicht auf die Bahn bringen. Aber in jedes Mikro reingelacht und jedes Mikro genutzt, was ihr hingehalten wurde. Sich gut verkaufen, sie kann's. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, von klein auf geht's heutzutage ums Präsentieren. Dementsprechend lehrt ein Erfolgscoach in seinen Namen, es ist völlig unwichtig, was du wirklich kannst. Es zählt nur, was andere denken, was du kannst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und passend dazu gilt in unserer Gesellschaft, auffallen um jeden Preis. Wer kennt, hab falsch rumgeklickt, diesen Knaben? Die Jüngeren melden sich, jawohl, auch hier vorne. Sagt ihr noch einen Namen? Hast du sein Gesicht schon mal gesehen? Man weiß nicht, wie er aussieht. Das ist so sein Markenzeichen. Heute zieht man eine besondere Mütze auf oder eben sogar eine Maske wie dieser DJ. Und er rühmt sich damit, ihr hört meine Musik und keiner weiß, wer ich bin. Auf diese Art verkauft er sich. Wie siehst du dich, wurden wir heute Morgen schon gefragt. Denkst du auch, du musst für Jesus was Besonderes sein? Was Besonderes leisten, damit er dich überhaupt wahrnimmt? Oder dass du von anderen Jesus-Nachfolgern, von anderen Glaubensgeschwistern Anerkennung erfahren kannst? Ich bin in diesem Zusammenhang auf einen der 12 Jünger gestoßen, der würde heute mit Sicherheit bei jedem Casting sofort durchfallen. Er verkörpert so ein krasses Gegenmodell zur heutigen Zeit. Von ihm gibt es, außer in den 4 Jüngerlisten des Neuen Testaments, keinen einzigen weiteren Vers in der Bibel. Ich frage mich, haben weder seine Präsenz, also sein Auftreten, oder sein Wirken ausgereicht, dass es irgendeinen weiteren Hinweis im Neuen Testament noch geben würde? Dieser Jünger, den ich gleich vorstelle, der war offensichtlich total unauffällig, unaufdringlich. Er war vermutlich nicht aufbrausend cholerisch. Er war auch wahrscheinlich nicht großmaulig. Er überschätzte sich auch nicht selbst, so wie es Petrus schon mal geschehen konnte. Er gehörte auch nicht zu den Donnersöhnen, wie die beiden Brüder Johannes und Jakobus, die, nachdem ihr Appell zur Umkehr zu Gott in einer Stadt abgelehnt worden war, Jesus darum gebeten haben, dass Gott jetzt gleich mit zornig eingreifen würde und auf diese Stadt vernichten würde mit Feuer. Nein, dazu gehört er nicht, zu diesen Donnersöhnen. Er war keiner, der Eindruck gemacht hat. Es wird auch nicht geschrieben, dass er irgendwie Jesus ganz nahe gestanden wäre. Nach menschlichem Ermessen irgendwie, so nach unseren Maßstäben, einfach nur ein Nobody. Bartholomäus heißt er, ein Nobody für Jesus. Wenn du überlegst, wie die 12 Jünger heißen, weiß nicht, ob du auf diesen Namen gekommen wärst. Ich lese uns mal aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 10, einfach eine dieser 4 Jüngerauflistungen des Neuen Testaments. Und sonst gibt es über ihn nichts. Das sind die Namen der 12 Apostel. Zuerst Simon, den man auch Petrus nannte, und sein Bruder Andreas. Dann Jakobus und sein Bruder Johannes, die Söhne des Zebedäus. Dazu Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der ehemalige Zolleinnehmer. Jakobus, der Sohn von Alphaeus und Thaddäus. Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer und Judas Ischariot, der Jesus später verriet. Entschuldigung, ich hätte den Text hier gehabt, in Hoffnung für alle. Bitte entschuldigt. Man könnte sich doch fragen, wer war dieser Bartholomäus denn überhaupt? Oder man könnte sich sogar fragen, wenn er doch nirgends mehr auftaucht, hat Jesus bei seiner Berufung des engen Jüngerkreises, also aus der großen Masse nur die 12, die dann mit ihm waren, einen Fehler gemacht mit diesem Bartholomäus? Oder hat der überhaupt was beigetragen zum Bau des Reiches Gottes? Wir lesen ja in der Apostelgeschichte, dass Jakobus, der Bruder von Johannes, also dieser Donnersohn, zumindest aufgrund seiner Prägung richtig was nach Pfingsten in Jerusalem aufmischte, so doll aufmischte, dass Herodes ihn gefangen genommen hat und hinrichten lassen hat, damit es Ruhe gibt. Bartholomäus, von dem hat man scheinbar nichts gehört. Also der hat keine Wellen geschlagen. Ich bezweifle, dass man diesen Bartholomäus heute als Redner auf Konferenzen einladen würde. Der würde keine Hallen füllen. Mit dem könnte man sich nicht schmücken. Der würde die Massen nicht anziehen. War er ein Nobody? Lasst uns mal einfach darüber nachdenken. Ich denke mir, dass es für Bartholomäus doch eigentlich etwas ganz Besonderes gewesen sein muss, mit Jesus 3 Jahre unterwegs zu sein, den Sohn Gottes live zu erleben. Nur 12 Personen hatten diese Möglichkeit, permanent mit Jesus unterwegs zu sein. Und er war einer von ihnen. Bartholomäus hat Jesu Worte mit eigenen Ohren gehört. Er hat die Wunder in Farbe persönlich mitverfolgt. Er staunte selbst, genauso wie seine Zeitgenossen, über die Wunder Jesu. Er hat diesen euphorischen Empfang in Jerusalem miterlebt, als die Massen die Straßen säumten. Er hat aber auch miterlebt, diese Streitereien und die Ablehnung durch die Pharisäer. Auch die Jüngergruppe mussten das ertragen. Er hat die Festnahme, die Kreuzigung Jesu vermutlich miterlebt und vermutlich hat das auch seine hochtrabenden Pläne eines politisch befreiten Jerusalems vernichtet. Seine hoffnungsvolle Perspektive war damit, wie bei seinen Jüngerkollegen, wie so eine Seifenblase zerplatzt, als Jesus gefangen genommen und hingerichtet wurde. Und vermutlich war er, wie die anderen auch, von der Botschaft der Auferstehung erstmal überfordert. Trotzdem lesen wir von ihm, dass er dabei war. Es wird ausdrücklich nicht erwähnt, dass er nicht dabei war. Er war dabei, als Jesus im Versteck der Jünger nach der Auferstehung an Sonntagmorgen durch die geschlossene Tür in den Raum hineinkam. Er hat das miterlebt, dass Jesus gar keinen Schlüssel braucht. Er kommt einfach in das Versteck, in die Dunkelheit der Jünger hinein. Wie viele von uns würden vielleicht an Bartholomäus Stille gerne gewesen sein, damals live dabei. Da ist also der Sohn Gottes auf der Erde, ruft 12 Männer in seine Nachfolge. Bartholomäus war einer von ihnen und wir wissen fast nichts von ihm. Wir wissen nur den Namen. Es ist die lateinische Form des aramäischen Bartholmai, übersetzt der Furchenzieher. Also auf den ersten Blick der Sohn eines Bauern. Bartholomäus war der Sohn eines Bauern. Aber wenn die Ausleger, ihr kennt das ja auch, ihr habt Kommentare, da gibt es welche, die sich ganz intensiv auch mit dem Neuen Testament beschäftigt haben, wenn diese Ausleger recht haben, dann identifizieren sie in diesem Nathanael, der in Johannes 1 erwähnt wird, den Bartholomäus. Und dann ist es so, dass Jesus den Nathanael später im Laufe der Zeit, als er als Jünger unterwegs war, dass er ihn den Berufungsnamen Bartholomäus übertragen hat. Und auch in der Kirchengeschichte gibt es einiges von ihm, was überliefert ist. Man könnte also sagen, es ist doch was aus ihm geworden. Also manche Ausleger entdecken den späteren Furchenzieher in jenem Nathanael, den Jesus unter dem Baum aufsucht. Und ich lese uns einfach mal aus Johannes Kapitel 1 ab Vers 45. Diese Verse habe ich jetzt nicht auf der Folie. Da heißt es, Johannes 1, Abvers 45, später begegnete Philippus Nathanael und erzählte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. es ist Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef. Nazareth, entgegnete Nathanael, was kann von da schon Gutes kommen? Doch Philippus antwortete ihm, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael erblickte, sagte er, hier kommt ein wahrer Israelit, ein ganz und gar aufrichtiger Mensch. Nathanael staunte, woher kennst du mich? Jesus erwiderte, noch bevor Philippus dich rief, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Rabbi, du bist wirklich Gottes Sohn, rief Nathanael. Du bist der König von Israel. Jesus sagte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Aber du wirst noch viel größere Dinge zu sehen bekommen. Und er fuhr fort, ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes hinauf und hinabsteigen sehen zwischen Gott und dem Menschensohn. Der Textzusammenhang hier weist darauf hin, dass die Jünger des Johannes, des Täufers des Johannes, die aus Galiläa stammten, von Johannes dem Täufer auf das Lamm Gottes hingewiesen wurden. Seht, da ist das Lamm Gottes, was Gott jetzt auf die Erde gesandt hat, das für die Sünde der Menschen sterben wird. Und die Jünger des Johannes wechselten von ihm zum Messias. Philippus war einer von ihnen und er geht zu seinem Kumpel Nathanael. Und wir lesen, dass dieser Nathanael den Hinweis seines Freundes Philippus erstmal abtut. Denn seiner Ansicht nach könne aus dem verrufenen Nazareth der verheißene Messias nicht kommen. Und hier sehen wir, dieser Nathanael war im Alten Testament zu Hause. Er kannte die alttestamentlichen Aussagen, Vorankündigungen, zum Beispiel durch den Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1, der schreibt, dass der Messias aus Judäa und nicht aus Galiläa stammen würde, und zwar aus Bethlehem. Und jetzt kommt sein Kumpel und sagt, der kommt aus Galiläa, aus Nazareth. Hat der sie noch alle? Kennt er das Alte Testament nicht? Also Nathanael ist im Alten Testament zu Hause. Liebe Gemeinde, wir lesen hier deutlich, Nathanael ist ein zurückhaltender, ein skeptischer, ein prüfender Mensch, der sich nicht von den Emotionen anderer einfach mitreißen lässt. Der lässt sich nicht leicht beeinflussen. Der lässt sich nicht vereinnahmen, schon gar nicht manipulieren. Und sein Kumpel Philippus weiß das ganz genau. Er argumentiert hier gar nicht weiter, sondern er sagt nur, komm mit und überzeug dich selber. Nathanael steht auf, gibt Jesus eine Chance, geht auf ihn zu. Und was dieser ihm dann auf den Kopf zusagt, überzeugt ihn auf der Stelle. Denn dieser Nathanael sieht sich aufgrund der Aussage von Jesus total durchschaut, im positiven Sinne. Ich habe dich unterm Feigenbaum bereits gesehen. Diese Beobachtung, dass Nathanael sich unter einem Feigenbaum zurückgezogen hatte, sagt nämlich sehr viel über seine Gottesbeziehung aus. Das steht hier ganz bewusst von Johannes so formuliert, denn dort meditierte er die alttestamentlichen Aussagen über die Hoffnung Israels. Nathanael war voller Sehnsucht und voller Erwartung nach dem Messias. Und der Feigenbaum wird im Alten Testament mit Menschen in Verbindung gebracht, die über Gottes Wort nachdachten und Sehnsucht hatten, dass Gott seinen Messias in diese Welt schickt. Nathanael spürt, er ist durchschaut. Hier steht er nicht einem normalen Wanderprediger, einem Rabbi nur gegenüber, sondern diesem himmlischen Hirten, der tief in sein Herz blicken kann, der seine Sehnsucht erkennt nach dem Messias, nach dem Heil Gottes, so wie sie kein Mensch wahrnehmen kann. Nathanael ist auf der Stelle von dieser geistlichen Dimension Jesu überzeugt und nennt ihn den göttlichen König Israels. Also viele Ausleger der Bibel gehen davon aus, dass dieser Nathanael wohl von Jesus im weiteren Verlauf den lateinischen Namen Bartholomäus erhalten hat. Vom Aramäischen abgeleitet Bartholmai, wie gesagt, wörtlich übersetzt, der Furchenzieher. Und jetzt ist dieser Name Programm, Berufung im Leben dieses Nathanael. Du bist der Furchenzieher Gottes. Und jetzt merken wir, da steckt eine Menge drin. Da können wir doch manches ableiten, oder? Genauso wie ein Bauer, demnächst werdet ihr dann sehen, wie gepflügt wird, der Boden bearbeitet wird, damit dann das Wintergetreide demnächst eingesät werden kann. Das muss sein. Also die Berufung des Bartholomäus war, ein Furchenzieher Gottes zu sein. Einer, der schlicht durch sein authentisches Leben den Boden für die Aussaat Gottes vorbereitet. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, es ranken sich noch so manche außerbiblische Geschichten um Bartholomäus, die für uns, die wir die Bibel als Grundlage für Glauben, Lehre und Leben haben, nicht maßgeblich sind, aber doch interessant, darüber nachzudenken. Es wird überliefert, dass Bartholomäus in Persien, sogar in Indien wirkte. Im Jahre 71 nach Christus soll er in Albanopolis, heutiges Nordgriechenland, getötet worden sein, bestialisch, so wie es dort oft damals in der Antike war. Man hat ihm bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. Das war ein Versuch, ihn zum Nobody zu machen, zum Menschen ohne Gesicht. Und deshalb wird er in der Kunstgeschichte, vielleicht ist euch das schon aufgefallen, häufig als Gehäuterter mit einem Messer in der Hand dargestellt. In der St. Bartholomäuskirche in Büchenau bei Bruchsal, da steht so eine Statue und er hat seine Gesichtshaut in der Hand. Bekannt ist die Bartholomäusnacht, in der die Hugenottenverfolgung 1572 in Paris ihren Siedepunkt erreicht hatte. Es war die Nacht des 24. August. Das war an dem Tag des katholischen Namenstages Bartholomäus. Und deswegen diese unselige Benennung. Es gibt noch viele andere Dinge, die will ich jetzt nicht erwähnen. Legenden und Geschichtsfortschreibungen. Aber wir erkennen den roten Faden in der Berufung des Bartholomäus. Der rote Faden seiner Berufung war wohl der, dass er eben seine Furchen und Spuren im Leben vieler Menschen hinterlassen würde. Als zurückhaltender, skeptischer, sehr reflektierter Mensch, nicht emotional sich hinreißend lassend, sondern mit großer Überzeugung und Konsequenz. Jemand mit Tiefgang. Jemand, der seine Entscheidungen wohl durchdacht hat, gründlich vorbereitete und dann mit ganzer Überzeugung lebte. Es gibt keinen Zweifel, keinen Grund zu bezweifeln, dass Jesus durch die authentische Persönlichkeit von Bartholomäus nicht doch viele Menschen erreichen konnte. Nach diesem Ausflug jetzt auch so in die Geschichte kommen wir zurück zur Bibel und stellen fest, sie schweigt beharrlich. Sie scheint nicht interessiert an diesem Mann. Einer, der doch eigentlich zu Lebzeiten Jesu auf dieser Erde eine Hauptrolle gespielt hatte. Was können wir davon lernen? Worum geht's? Wir kommen da zu einer Grundaussage der Bibel. Die könnte heißen, Gott macht Geschichte, nicht Menschen. Gott baut sein Reich. Gott ruft Menschen in die Nachfolge. Ob mit gesunder oder kranker persönlicher Reife, ob fromm aufgewachsen oder unfromm. Gott setzt ein, den einen mit spektakulären Gaben und Auftritten, den anderen mit Hintergrund und Tiefenwirkung. Aber es geht im Reiche Gottes letztlich um Jesus, den Gekreuzigten, Auferstandenen und Wiederkommenden. Denn er hat seine Komfortzone verlassen und wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und Jesus lehrt uns bis heute, Menschen zu lieben wie uns selbst und dabei Gott zu ehren. Er, der Sohn Gottes, übernahm am Kreuz, auf der Müllhalde damals, außerhalb der Stadtmauern Jerusalems, deine und meine Schuld. Und durch ihn hat der gerechte Gott uns Menschen, die wir sündig sind, mit ihm, dem Gerechten, versöhnt. Und Jesus ist auferstanden und hat damit den Feind des Lebens, den Tod, besiegt. Und du darfst glauben, Jesus verspricht es, wer an ihn glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Jesus gebührt die Ehre, nicht Menschen. Und ihr staunt ja auch darüber. Ihr seid eine kleine Gruppe, aber Sonntag für Sonntag habt ihr ein Gottesdienstteam. Und jeder bringt ein, was er vorbereitet hat. Und dann dürft ihr den Auferstandenen und Gegenwärtigen in eurer Mitte erleben. Er spricht in eurer Mitte, tröstet und ermutigt die Herzen. Er bewirkt das Eigentliche. Und ich empfinde, und das tut mir gut, bei allen derzeitigen politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten ist er auch das Zentrum der Geschichte, der Welt, des Kosmos. Es geht in allem um Gott, so wie er sich in Jesus Christus offenbart hat und durch seinen Geist heute wirkt. Er wird seine Gemeinde entrücken und ein zweites Mal in Macht und Herrlichkeit auf die Erde zurückkommen. Jesus ist so einmalig und so zentral, dass alles Menschliche klein wird. Ja, durch Jesus Christus sind wir heute schon reich beschenkt. Und dabei geht es um ihn und nicht um uns, damit wir uns profilieren. Wir haben schon vom Wirken des Auferstandenen in den Worten des Apostels gerade vorhin in der Schriftlesung gehört, im Epheserbrief Kapitel 2. Selbst, dass du glauben kannst, das ist ein Geschenk Gottes. Das ist nicht aufgrund deiner Intelligenz geschehen, dass du Jesus angenommen hast, sondern Gott hat es dir durch seine Gnade ermöglicht. Du bist ein Wunder auf zwei Beinen. Ein Wunder des dreieinigen Gottes. Es geht um Gott, nicht um dich. In der Bibel, in der Kirchengeschichte, einfach in der Geschichte des Reiches Gottes gibt es viele Nobodies wie Bartholomäus. Vielleicht verwirrt uns das erstmal, erschreckt uns, aber mich beruhigt das. Es tröstet mich, dass da jemand ist, der nicht da vorne wegläuft, der keine großen Reden schwingt, der sich gar doch nichts bemerkbar macht. Es tröstet mich, dass allein Jesus das Entscheidende in den Herzen der Menschen bewirkt und wir nicht und du nicht abhängig bist von Menschen. Er bewirkt Verständnis vom Kreuz, Sündenerkenntnis, er schenkt Glauben, er schenkt Bereitschaft zur Umkehr. Alle diese Dinge sind Geschenke des Heiligen Geistes. All diese Dinge stehen nicht in unserer Verfügungsgewalt. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, herzlich willkommen im Heer der Nobodies. Nimm doch einfach Platz dort, wo Jesus dir deinen Platz zugedacht hat. Als Nobody, du brauchst dich nicht profilieren. Ich will euch noch von jemandem berichten zum Schluss meiner Predigt, der für mich ein Bartholomäus war, um das noch zu veranschaulichen. In meiner jungen Erwachsenenzeit, in meinem Hauskreis für junge Erwachsenen, da stieß ein Absolvent der Bibelschule Brake dazu. Er war gerade ein Rückkehrer von der Bibelschule Brake. Er hat Sabine, meine damalige Freundin und nun seit vielen Jahren meine Ehefrau, mit seinem außerordentlichen fundierten biblischen Wissen und seiner ausgewogenen, gesunden Lehre wirklich reich beschenkt. Durch seine Gitarrenbegleitung in diesem Hauskreis haben wir wunderbare Anbetungszeiten gehabt. Er war ein toller Sänger, super Gitarrist. Aber wenn er nicht im privaten Gespräch, sondern vor einer Gruppe was erklären wollte, lieber hängen. Bis der ein Wort rausgekriegt hat, du hast gedacht, du musst aufstehen und schütteln und nachhelfen. Der hat da rumgedruckst, das ging ja gar nicht mehr. Und das war sein Problem. Er ist auf die Bibelschule, weil er sich sicher war, dass Gott ihn zu wichtigen Berufen hatte. In seinen Dienst. Sein katholisches Elternhaus hat das nicht begriffen. Der hat eine Schusterlehre gemacht. Die haben gedacht, der arbeitet sich jetzt da hoch. Stattdessen geht er auf die Bibelschule. Die haben ihn nicht unterstützt. Das war hart für ihn. Bei evangelistischen Einsätzen auf der Bibelschule hat er Dozenten begleitet mit seiner Gitarre. Da hat man nichts gemerkt vom Stottern. Und er arbeitete während des Studiums seine ersten Predigten aus und sprach diese ganz allein in seinem Zimmer auf Band ohne Stottern auf. Und in dieser Zuversicht machte er seinen Abschluss. Aber das Stottern holte ihn danach beim Sprechen vor einer Gruppe immer wieder ein. Obwohl die oft für ihn gebetet haben auf der Bibelschule, hat ihm Jesus dieses Handicap nicht weggenommen. So konnte er sich weder als Jugendreferent noch als Pastor bewerben. Und letztlich zog er tief enttäuscht zurück in seine Heimat und arbeitete wieder an seinem Beruf als Schuster. Zweifel stiegen in ihm auf. Er hatte doch gedacht, dass er für Gott Wichtiges tun könnte. Stattdessen ist er wieder in seiner Heimat gelandet, in der Schusterwerkstatt. Für mich und meine Frau Sabine war er ein Bartholomäus. Er hat uns seinen Glauben, seine inneren Kämpfe ganz authentisch im Dorf zum Anfassen vorgelebt. Wir erlebten seine Freude über Jesus und seinem Wort, aber auch sein inneres Ringen und Zweifeln. Und weil er für uns so nahbar war, konnten wir ihm einfach vertrauen. Er hat in diesen 2 Jahren, in denen wir ihn erleben durften, die Furchen für unser Berufungsverständnis gelegt. Seine ausgewogenen theologischen Ansichten und sein Bibelwissen waren es nicht alleine, sondern eben sein Berufungsverständnis, was er sich nicht ausgesucht hatte, aber angenommen hat letztlich. Es ging nicht um sein Wohlbefinden. Es ging nicht um christliche Selbstoptimierung. Auch nicht um seine Selbstverwirklichung. Es ging nicht um seine eigenen Ideen und Pläne, nicht um seine persönliche Präsenz. Nein, die war lächerlich. Auch nicht um unsere Vorstellungen einer optimalen Gemeinde, sondern allein um Jesu Wirken und seine Sehnsucht nach Menschen. Ich möchte dich mal bitten, heute Morgen, frag dich doch mal, für wen bist du als Jesus-Nachfolger quasi zum Anfassen? Wer kann dein alltägliches Glaubensleben beobachten? Für wen bist du, wenn du so ganz authentisch mit Jesus unterwegs bist, mit all deiner Freude, mit deiner Freude, aber auch mit deinem Zweifeln? Für wen bist du ein Bartholomäus? Und ist das nicht eine wichtige Aufgabe? Auf diese Weise kann auch bei anderen eigenständiger Glaube entstehen. Wenn Gottes Geist in aller Freiheit im Laufe der Zeit eigene Gottesbegegnungen beim anderen zustande bringt, eigene Überzeugungen und Einsichten in Bezug auf den Glauben bewirken kann, weil du die Furchen gezogen hast. Vielleicht für deine Kinder, deine Verwandtschaft, deine Schul- oder Studienfreunde, deine Arbeitskollegen, die nächste Generation in der Gemeinde, oder deine Freunde, mit denen du dein Hobby teilst, dein Motorradfahren zum Beispiel. Herzlich willkommen als Nobody für Jesus. Du bist ein wertvoller Mitarbeiter Jesu, auch wenn du im Gegensatz zu Gina Lückenkämper vielleicht völlig unspektakulär, aber stattdessen ganz natürlich und authentisch lebst. Amen.